kann auch mit ultrahochverarbeiteten Lebensmitteln, mit Lebensmitteln, die sehr fettreich, sehr zuckerreich sind, abnehmen. Es macht keinen Sinn, jetzt daraus nach dem Podcast heute mitzunehmen. Alles klar, ich achte nur auf die Bilanzierung und die Zusammensetzung ist mir dann ansonsten völlig egal. Es ist die Kombination in der Ernährung und das Fehlen einer ausgewogenen Lebensmittelmatrix. Niedrigere Bilanzierung wird die Situation erzeugen, dass sich die Körperzusammensetzung verändert, mein Stoffwechsel anders gefordert ist. Gewichtsreduktion funktioniert über Energiebilanzierung.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Es ist Donnerstag und Donnerstag ist Health Nerds Tag. Leute, herzlich willkommen zu dieser neuen Episode. Und wir haben heute ein Thema, da freue ich mich schon längere Zeit drauf. Matthias, wir wollen darüber sprechen, ja, über ein Experiment, was vor einiger Zeit stattgefunden hat. Und hier ist die Story. Also, kann man sich wochenlang von Schokoriegeln ernähren, von Keksen und von anderen stark verarbeiteten Snacks und dabei trotzdem deutlich abnehmen? Genau das hat der amerikanische Ernährungswissenschaftler Mark Haub in einem vielbeachteten Selbstexperiment gezeigt. Mark verlor innerhalb weniger Wochen mehr als 12 Kilo. Gleichzeitig, und das ist interessant, verbesserten sich sogar einige seiner Blutwerte. Nochmal zurück zum Anfang. Er hat sich im Grunde nur von Schokoriegeln, Keksen und stark verarbeiteten Snacks ernährt. Das klingt natürlich erst einmal wie eine Art Beweis dafür, dass es beim Abnehmen nur auf Kalorien ankommt. Und natürlich ergeben sich daraus noch viele andere Fragen. Unter anderem, ist ein leichterer Körper denn automatisch auch ein gesünderer Körper? Matthias Baum ist da, unser Gesundheitswissenschaftler. Herzlich willkommen, Matthias.
Hallo Felix, ich freue mich, wie immer mit dabei zu sein.
Du hast dieses tolle Thema mir vor ein paar Wochen erzählt und ich habe gesagt, da müssen wir unbedingt drüber sprechen. Meine erste Frage muss natürlich lauten, kann man Gesundheit auf Kalorien reduzieren?
Das ist eine gute Frage. Fangen wir mal so rum an. Kalorien oder Energiedichte spielt eine ganz entscheidende Rolle und das hat dieses Selbstexperiment gezeigt. Eine Unterbilanzierung, die einen Impact nimmt auf Körpergewicht, Körperzusammensetzung und letztendlich auch auf wichtige Blutparameter, über die wir häufiger sprechen, weil wir häufig das Bild haben, na, wenn ich was Fettreiches zu mir nehme, dann wird genau dieses Fett in meinem Körper eingebaut. Und das zeigt uns eigentlich, und das ist eigentlich auch die Story hinter diesem Selbstexperiment, was natürlich keine Studie ist, aber wie du sagtest, sehr stark auch damals schon durch die Medien ging, jetzt irgendwie wieder so einen Durchlauf hatte. Und ich dachte, wir sollten unbedingt dazu sprechen. Wer das gerne sich nochmal anschauen möchte, wir gehen gerne im Detail drauf ein, aber kann man nochmal nachschauen. The Twinkie Diet oder Twinkie Study, da findet man eigentlich etwas mit dazu. Twinkie sind so, ich musste mir das auch das nochmal anschauen, das gibt's hier bei uns, glaube ich, gar nicht so stark, aber sind so Snack Kuchenform, so wie so eine Art Riegel, die es dann auch überall an Orten schnell zu kaufen gibt und zuzuführen ist. Und die Energiedichte oder die Reduzierung der Energiedichte nimmt auf jeden Fall Einfluss auf unsere Energieverteilung. Das ist zweifelsohne so. So, Fakt ist, das können wir schon mal vorwegnehmen, wie das Experiment beweist und natürlich auch viele Studien in die Richtung. Ich kann auch mit ultrahochverarbeiteten Lebensmitteln, mit Lebensmitteln, die sehr fettreich, sehr zuckerreich sind, abnehmen. Aber nur, wenn ich die Bilanzierung im Auge behalte. Heißt aber im Umkehrschluss nicht, nur weil ich damit abnehmen kann, dass es dann auch wirklich gesund ist. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Und wenn man sich dann im Detail das Selbstexperiment anschaut, sind dann doch noch ein paar Parameter mit berücksichtigt worden, die das durchaus auch noch mit beeinflussen.
Also ein Riesenthema. Und diese Twinkies, wer schon mal in Amerika war, der hat die bestimmt im Supermarkt schon mal gesehen. Die sehen im Grunde aus wie so Fischstäbchen von außen. Ja, die haben so eine gelbe Panade und in der Mitte ist so eine weiße Creme. Also das ganze
so Käsekuchen.
Ding, wie so ein Käsekuchen. Wenn du das Ding aufschneidest und die anguckst, denkst du, okay, das könnte auch so Weltraumfood sein. Ja, das ist, da ist nichts Echtes dran. Das ist wirklich komplett künstlich irgendwie hergestellt. Und so schmeckt's ehrlich gesagt auch. Ich habe es tatsächlich schon mal in Kalifornien probiert. Also davon sich zu ernähren, da würde jeder normale Mensch und wahrscheinlich auch jeder durchschnittliche Gesundheitsberater erstmal sagen, um Gottes Willen, Katastrophe. Da fehlen dir ganz schnell alles Mögliche an Vitaminen und sonstigen Nährstoffen, die dein Körper irgendwie braucht. So, und das wollen wir eben heute mal auseinanderpflücken, wie das sein kann, dieser vermeintliche Widerspruch. Der Typ ernährt sich wochenlang im Grunde nur von diesen Twinkies.
Muss man noch ein bisschen erweitern, natürlich auch noch ein paar anderen Snacks. Weil Fakt ist auch, das kennt jeder, der sich vielleicht schon mal etwas überessen hat oder zumindest es sehr häufig gegessen hat, dass man irgendwann nicht mehr so viel Lust drauf hat. Hm. So, er hat das Experiment 10 Wochen lang durchgeführt, also etwas über 2 Monate. Und er hat auch andere Snackkuchen verwendet, Oreo-Kekse, Doritos, zuckerhaltige Cerealien und auch andere Süßwaren und Snacks. Immer mit der Prämisse, wir gucken auf die Gesamtkalorienmenge. Die war bei ihm bei 2500, 2600 Erhaltungskalorien pro Tag. Er war ein bisschen übergewichtig zu Beginn oder schon übergewichtig und hat sich dann unterbilanziert auf 1800 Kilokalorien pro Tag. So, das heißt, er hat natürlich konsequent drauf geschaut und vielleicht noch eine wichtige Information, er hat zusätzlich auch noch ein paar Dinge konsumiert, ne? Also nicht in der Vorstellung, okay, er hat nur die ganze Zeit diesen leckeren Kuchen gegessen. Er hatte dann auch noch zum Erhalt einen Proteinshake dabei, auch eine Portion Gemüse, ein Multivitaminpräparat, teilweise auch noch so ein paar Milchprodukte und angereicherte Cerealien. Das verändert jetzt natürlich schon wieder die Zusammensetzung. Aber Fakt ist, er hat natürlich den höchsten Prozentsatz seiner Kilokalorien über ultraverarbeitete Lebensmittel zu sich geführt. Mhm. Und das ist das Paradoxe, dass man dann sagen würde, ja, aber das kann nicht gesund sein. Und nein, ist es auch nicht, sagt er selbst auch. Aber es beweist in diesem Einzelexperiment natürlich erstmal, okay, die Energiedichte spielt hier eine ganz entscheidende Rolle.
Okay, also dann lass uns das nochmal ein bisschen auseinanderpflücken, weil das ist natürlich eine wichtige Info. Er hat also nicht nur, wie vielleicht die Überschrift auch von der Studie oder von vielen Publikationen vermuten lässt, er hat sich also nicht ausschließlich wirklich nur von Schokolade und Kuchen ernährt, sondern er hat flankierend auch in einer gewissen Menge andere Dinge konsumiert, eben auch ein bisschen Gemüse, ein bisschen Vitaminpräparat, ein bisschen Milchprodukt und so weiter.
Und Eiweiß, also so Eiweiß-Shake, ja.
Genau, aber, und das ist der entscheidende Punkt, das habe ich verstanden, die Hauptkalorienmenge, ja, der Hauptanteil kam eben aus diesen Twinkies oder aus anderen Schokoladen und Fertigerzeugnissen.
Ja.
Und das ist schon interessant. So, jetzt wollen wir da also nochmal ein bisschen reinzoomen, Matthias. Du hast schon gesagt, der Trick ist, er hat sich unterbilanziert. Also er hat berechnet seinen normaler Kalorienverbrauch täglich, du hast gerade schon gesagt, ungefähr 2400, 2500 Kalorien.
2500 bis 2600.
Ja, so. Und er hat also 1800 zu sich genommen. Sprich, er hat sich jeden Tag ungefähr 700, 800 Kalorien unterbilanziert.
Ja.
So, und das kann man dann natürlich, das ist Mathematik, das hast du mir auch schon mal ausgerechnet, da kann man dann relativ schnell hochrechnen. Okay, wenn du jeden Tag 700, 800 Kalorien sozusagen unter deinem eigentlichen Verbrauch bleibst, dann macht das nach 7 Tagen, 14 Tagen, einem Monat, 2 Monaten und so weiter.
Simpel gerechnet nach 10 Tagen rein theoretisch schon ein Kilogramm Körpergewicht, ne, weil das im Schnitt etwas über 7000 Kilokalorien hat an Energiedichte. Und trotzdem merkt man auch, okay, es werden Energiereserven gelöst. Und das ist das Spannende bei ihm auch, weil er weniger in dem Überschuss, in dem Energieüberschuss war, musste der Körper dementsprechend auch weniger verarbeiten und einspeichern.
So, was können wir daraus lernen? Sollen wir das auch mal probieren? Heißt das am Ende des Tages, Kalorien zählen, Kalorien reduzieren, ist the key, um abzunehmen?
Das zeigt es eigentlich, das wesentliche Thema für Gewichtsreduktion ist das Energiedefizit oder längerfristig die Energiebilanz so zu reduzieren, dass ich, egal was ich esse, meinen Körper dazu bringe, mehr auf Reserven zurückgreifen zu müssen. Die Vorstellung, die wir jetzt natürlich haben, dass diese Bilder kennt man auch, dass bestimmte natürliche Lebensmittel, ne, die Auswahl von Gemüse, wenn man mal so im Vergleich die Mengen sich anschaut, dann kann ich den ganzen Tisch füllen mit unterschiedlichen Gemüsen oder stattdessen 3, 4 Twinkies wahrscheinlich daneben legen und habe ungefähr die gleiche Energiedichte damit dabei. Das darf man halt auch nicht vergessen. Das heißt, was passiert, wenn man immer regelmäßig auf diese Lebensmittel zurückgreift? Da braucht man auch eine gewisse Stringenz und auch Kontinuität. Das hat er über 10 Wochen eben dann auch durchgezogen. Zu erkennen, okay, ich kann dann aber auch nur das essen. Ich darf dann nicht noch irgendetwas anderes an größeren Mengen mit ergänzen oder ich hätte quasi diese ultraverarbeiteten Lebensmittel on top mit dazu. Das muss man halt auch einfach an der Stelle mit berücksichtigen. Aber ja, Gewichtsreduktion funktioniert über Energiebilanzierung. Das ist physikalisch definitiv so der Fall und das ist der entscheidende Dreh- und Angelpunkt. Wenn man sich davon verabschieden möchte und sagen möchte, nee, ich habe aber keine Lust, entweder das mit diesem Modell Kalorien, Kilokalorien zu arbeiten und das zu zählen oder etwas abzuwiegen oder die Energiedichte in meiner Nahrung genauer zu betrachten, wäre eine andere Strategie zu sagen, okay, ich wechsle auf weniger hochverarbeitete Lebensmittel, wo es mir leichter fällt, wo ich vielleicht mehr kauen muss beispielsweise oder die Energiedichte in den Lebensmitteln geringer ist, da muss ich mich gar nicht so intensiv damit auseinandersetzen und bilanziere mich quasi nebenbei niedriger und schaffe es dann quasi Gewicht zu reduzieren.
Im Umkehrschluss bedeutet das auch, selbst wenn ich von guten, gesunden, natürlichen Lebensmitteln einfach zu viel esse, dann ist es auch nicht gesund. Dann werde ich auch im Grunde übergewichtig und werde dann andere Probleme bekommen.
Das Phänomen kennen wir auch immer wieder, wenn wir sagen, also gibt es eine ganze, da draußen eine ganze Community, die genau diese Frage von schlägt Bilanzierung die Zusammensetzung, die Lebensmittelmatrix, die Zusammensetzung der Lebensmittel. Auch aus einer artgerechten Perspektive könnte man natürlich sagen, okay, alles, was natürlich ist, ist die bessere Variante. Aber da stecken ja Mechanismen dahinter. Aber Fakt ist natürlich, wenn ich hochkalorische Lebensmittel aus der Natur nehme, so die Klassiker, die wir dann immer gerne haben, sind sowas wie Avocado oder Nüsse beispielsweise. Oder auch, wenn wir über Trockenfrüchte sprechen, Datteln beispielsweise, die man zur Süße mit einsetzen kann, dann macht es den, auch chemisch betrachtet, macht es den Zucker darin nicht besser. Es ist dann genauso, Zucker ist genauso Energiedichte, die mit dabei ist. Dann kann man vielleicht noch um ein paar Komponenten in dem Lebensmittel argumentieren und sagen, Lebensmittelmatrix, da sind ein paar Ballaststoffe vielleicht mit dabei. Aber ich kann mich damit auch überessen. So, und das heißt, und mit Überessen meine ich überbilanzieren. Und dann eben erkennen, okay, ich nehme hier gar nicht mit ab, wenn ich jeden Tag on top vielleicht noch ein paar Avocado mehr dazu esse oder sehr viele Trockenfrüchte esse, dann löst es das Thema Gewichtsveränderung nach oben und nach unten natürlich erstmal nicht. Also beziehungsweise in dem Falle würde man wahrscheinlich auch zunehmen, wenn man in der Überbilanzierung ist.
Spannend. So, jetzt wollen wir uns nochmal den Kollegen Marc genauer anschauen. Also er hat, und das ist ja das Faszinierende, er hat eben nicht nur abgenommen durch diese sehr, sehr kuriose Ernährungsform, sondern, und das will ich besser verstehen, es gab einige Blutwerte bei ihm, die sich deutlich verbessert haben. Wie lässt sich das wissenschaftlich erklären? Also der wirft eigentlich überwiegend nur, ich sage jetzt mal hart ausgedrückt, Schmutz in sich rein, ja, ultra hochverarbeitete Lebensmittel, viel Chemie dabei, viel künstliche Zusatzstoffe, E-Stoffe und so weiter. Und trotzdem gemessen, und das ist Wissenschaft, zeigt sein Blut, hey, mir geht's deutlich besser als vor 10 Wochen. Wie kann das sein? Wie passt das zusammen?
Genau. Ich möchte erst den Begriff, das ist Wissenschaft, das ist ein Selbstexperiment. Ich will das nur nochmal einstufen. Ne? Es gibt keine Kontrollgruppe, N gleich 1. Nicht, dass Einzelfälle nicht super interessant sein können. Mhm. Es ist, glaube ich, von seiner Seite auch wirklich mit dem Hintergrund entstanden, komm, wir gucken uns dieses Bilanzierungsthema an und dann hat man natürlich eine tolle Argumentation. Ne? Ich kann gefühlt mit Schokoriegeln Gewicht verlieren. Der spannende Teil, stoffwechselseitig, und das ist jetzt genau das, was sich eben auch ergeben hat, was wir nicht erwarten würden oder was viele der Menschen, die sagen, ultra hochverarbeitete Lebensmittel, die sind an sich schlimm und darum geht's ja eigentlich.
Es klingt paradox, es klingt wirklich widersprüchlich.
Ja, aber nochmal, wir haben auf der einen Ebene die Energiebilanzierung. Wenn ich jetzt anfange und reduziere meinen Energiebedarf und das hat er gemacht, das heißt, er hat nicht vorher 2600 Kilokalorien gegessen und ist dann auf 1800 runter, sondern er hat wahrscheinlich vorher sich auch nochmal etwas überbilanziert, weil er ja auch Gewicht noch zugenommen hat. 2600 Kilokalorien sind seine Erhaltungskalorien. Das heißt, das ist sein Grundumsatz in Kombination mit Sport, mit alltäglicher Bewegung. Das hat er nicht angepasst, nicht angerührt. So, das ist die Grundenergieversorgung in seinem Alltag gewesen. Jetzt kann man sagen, okay, wie genau haben die das dann bestimmt? Wird wahrscheinlich erstmal nur in der Berechnung Pi mal Daumen gewesen sein. Vielleicht hat er so eine Grundumsatzbestimmung mit so einer Spiroergometrie beispielsweise gemacht. So, Fakt ist, der Ausgangswert, und davon fange ich an, mich zu reduzieren. Und das zeigt uns eigentlich, dass diese Vorstellung von, was nicht gänzlich falsch ist, aber diese Vorstellung von, du bist, was du isst, ich schmeiß oben das rein, dann verdaue ich das im Magen und Dünndarm und dann nehme ich die Nährstoffe in den Dünndarm auch auf und die kommen dann in den Körper und dort werden sie eingebaut, nicht für sich alleine so in eine Gültigkeit hat. Natürlich werden die Strukturen weiterverarbeitet, aber guckt nochmal drauf, was sich verändert hat. Körpergewicht und Körperzusammensetzung ist das eine. Das heißt, es müssen Energiereserven gelöst worden sein. Also Fettspeicher, die verbraucht worden sind. Und gerade so bei dem Thema die Triglyceride in der Blutbahn, die gemessen worden sind, die um etwa 39% gesunken sind im Vergleich zu vorherigen Werten. Und das sogenannte LDL-Cholesterin, also die Transporter, die Cholesterin in den Körper transportieren, wurden auch um etwa 20% reduziert. So, und das zeigt uns eben, dass es nicht nur damit zusammenhängt, was wir oben reinschmeißen und dass das dann 1:1 ankommt und dann transportiert wird. Bei Cholesterin wissen wir das auch, dass nur ein Bruchteil letztendlich wirklich ernährungsabhängig ist. Der größte Teil des Cholesterins wird in der Leber selbst produziert und dann auch transportiert in LDL-Partikeln. Und wenn natürlich weniger Energie ankommt, und die Signalgebung, auch wenn es ein Riegel ist oder ein Schokoriegel ist oder ein Kuchen ist, den ich esse, ist die Signaldichte, wenn die Energiedichte niedriger ist, natürlich geringer im Vergleich zu, ich habe das vielleicht on top mit dabei als zusätzliche Mahlzeit. Und dementsprechend produziert die Leber weniger Cholesterin. Es wird also auch weniger transportiert werden. Im Verhältnis sinkt auch das Insulinsignal. Natürlich kommt jetzt erstmal Zucker rein, aber es hält nicht so lange an. Es ist ein Riegel und er bleibt in der Unterbilanzierung und von daher macht es stoffwechselseitig durchaus Sinn, dass sich die Transportsysteme LDL und HDL beide auch, also HDL steigt quasi auch nochmal mit an, LDL sinkt mit ab. Und es erklärt sich eher über die Energiebilanzierung als nur die Zusammensetzung der Lebensmittel. Mhm.
Welche gesundheitlichen Folgen, Matthias, wären denn bei einer solchen Extremernährung, wie er es gemacht hat, über Jahre wahrscheinlich? Also dieser Zeitraum 10 Wochen ist natürlich relativ überschaubar. Was würde passieren, wenn ich jetzt sage, ich ernehme mich dauerhaft so?
Also wenn ich was ich im Nachgang auch in der Recherche nochmal auch an Interviews und so weiter richtig deute und richtig verstanden habe, ist er der Letzte, der sagen würde, das ist die Ernährungsform, die wir jetzt einhalten müssen. Es geht nur um Unterbilanzierung. Und man merkt auch, okay, er hat schon in diesen 10-Wochen-Programmen sich natürlich ernährungsphysiologisch angepasst und sagt, okay, ich brauche noch eine Proteinquelle und ich brauche auch ein paar Vitamine, weil selbst wenn die irgendwie vielleicht noch in bestimmten Lebensmitteln zugesetzt sind, ultrahochverarbeitet, gibt es ja heute immer mehr. In den Sachen, die er da ausgewählt hat, habe ich das eigentlich nicht nennenswert mit dabei. Das heißt, ich muss noch etwas ergänzen. Er würde jetzt, so habe ich ihn verstanden, auch nicht sagen, okay, so müsste man sich die Ernährung quasi vorstellen. Hier geht es wirklich um dieses Prinzip Bilanzierung. Niedrigere Bilanzierung wird die Situation erzeugen, dass sich die Körperzusammensetzung verändert, mein Stoffwechsel anders gefordert ist. Er hat Phasen, wo einfach Energie fehlt. Und wenn wir uns, man kann das jetzt bildlich sich nicht so gut vorstellen, aber wenn man sich die Anzahl der Riegel anschaut, und auf 1800 Kilokalorien umrechnet, das wird auch für ihn so vielleicht auch so gewisse Hungermomente zwischendrin gehabt haben, wo man sagt, so, oh, da habe ich ein gewisses Loch im Magen, weil es sicherlich nochmal zu Schwankungen vom Blutzucker und Insulin gekommen ist. Aber er hat es 10 Wochen durchgezogen. So, jetzt ist der spannende Punkt, was passiert, wenn ich das konsequent und dauerhaft so machen würde? Gewicht verändern, ja, das würde passieren. Gesunde Ernährung, nein. Und die Antwort darauf ist relativ deutlich, nicht nur grundsätzlich, wenn wir uns anschauen, was ultrahochverarbeitete Lebensmittel in Beobachtungsstudien uns zeigen, was potenziell gesundheitliches an Problemen daraus entstehen kann. Da gehe ich gerne gleich nochmal drauf ein. Aber wie häufig schon erwähnt, das große Problem in der Ernährungsphysiologie oder in der Nährstoffversorgung steckt darin, dass wenn ich mich wirklich konsequent und dauerhaft so ernähren würde, mir Dinge fehlen. Und was wir auch wissen heute, ist, es geht nicht nur darum, was wir potenziell Negatives und Schlechtes zu uns nehmen, sondern was aufgrund so eines Ernährungsmusters dazu führt, was uns unter Umständen fehlen würde. Wir haben schon häufiger drüber gesprochen. Das heißt, wenn ich keine vollwertigen Lebensmittel esse, sondern die verarbeitete Variante, hohe Energiedichte, hoher Zuckergehalt, hoher raffinierter Kohlenhydratanteil, hoher Fettanteil mit dabei, niedrige Nährstoffdichte, dann in der Konsistenz so, dass ich da nicht groß kauen muss, das schnell schlucken kann oder vielleicht von der Lebensmittelindustrie auch noch vorgesorgt ist, dass sich das besonders wohlig im Mund anfühlt, dass ich noch mehr davon essen möchte, dann fehlt mir vor allen Dingen was? Mikronährstoffe ist der eine Teil, aber vor allen Dingen Faserstoffe oder Ballaststoffe, die dann deutlich zu niedrig sind. So, und das wäre eine Konsequenz, wo wir eher klar heute sagen können, okay, wenn mir die Ballaststoffe und Faserstoffe fehlen, werden wir nicht nur auf Darmebene ein Problem haben, sondern haben potenziellen Risikofaktor für verschiedene Erkrankungen, zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und dann liegt es nicht nur daran, dass ich die ultrahochverarbeitenden Lebensmittel gegessen habe, sondern weil ich die gegessen habe, mir Dinge fehlen, die ich dann nicht gegessen habe. So rum müsste man es eigentlich sehen, wenn ich das so konsequent durchziehen würde. Ein Satz noch dazu, die andere Perspektive ist, was ist, wenn ich eine vollwertige Ernährung habe und on top die ultrahochverarbeiteten Lebensmittel esse? Das ist ja eher das Bild, was wir bei vielen Menschen in der Gesellschaft sehen. Da haben wir Daten von vielen Beobachtungsstudien, die uns zeigen, okay, wenn ich mehr und mehr ultrahochverarbeitete Lebensmittel konsumiere, dann steigt das Risiko für unterschiedliche Erkrankungen. Erstmal in der Beobachtung.
Gib uns noch ein paar Erkrankungen. Was sind die typischen? Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Diabetes.
Diabetes, also Stoffwechselerkrankungen, Fettleber wäre ein Thema mit dabei oder Veränderungen des Leberstoffwechsels. Auch das Thema alles rund um Entartungen wird sehr viel diskutiert. Jetzt ist der entscheidende Punkt, und das macht diese Studienlage auch so schwierig. Erstmal ist dieser Begriff ultrahochverarbeitete Lebensmittel zwar auf der einen Seite von der Lebensmittelindustrie definiert, aber es wird immer auch viel zusammengeschmissen, um was es dann letztendlich eigentlich geht, weil es gehören logischerweise auch flüssige Energiezufuhren mit dazu, mit sehr viel Zucker, wie Softdrinks beispielsweise. Sondern hatten wir schon mal das eingeteilt, wenn das eben einen gewissen Prozentsatz übersteigt, 60-70% meiner Energiezufuhr aus ultrahochverarbeiteten Lebensmitteln besteht oder anders ausgedrückt, wenn ich jetzt nicht nur auf den Verarbeitungsgrad schaue, weil der macht es alleine nicht, sondern Lebensmittel habe, die sehr viel Zucker haben, die sehr viel Fett haben, die eine hohe Energiedichte haben. Das ist das Problem bei den ultrahochverarbeiteten Lebensmitteln. Nicht nur die Emulgatoren und Ähnliches mit dabei. Und da können wir heute nicht sagen, dass die Ultrahochverarbeitung an sich oder der Prozess oder die Zusatzstoffe für sich genommen einen kausalen Zusammenhang für diese Erkrankung haben, sondern auch hier ist es eine Frage der Energiedichte. Ja, das heißt, Menschen essen, es gibt so Themen, wenn ultrahochverarbeitete Lebensmittel ein Teil des Ernährungskonzeptes sind, dann gibt es eine höhere spontane Energieaufnahme. Das ist schon untersucht worden. Das heißt, ich habe quasi entweder die Wahl oder die Vorgabe, einen Teil meiner Ernährung über ultrahochverarbeitete Lebensmittel abzudecken. Es gibt Humanstudien dazu. Dann neigen die Teilnehmenden dazu, spontan ungefähr 500 Kilokalorien pro Tag mehr zu essen. Als wenn sie es nicht hätten. Und jetzt stell dir das vor, also er reduziert hier Haub in seinem Selbstexperiment um 700 Kilokalorien seine Energiezufuhr und unterbilanziert sich. Der Stoffwechsel muss anfangen zu arbeiten. Wir haben verschiedene Parameter, die wir eher mit gesünderen Parametern quasi in Verbindung bringen würden. Aber wenn ich natürlich on top jetzt noch mehr esse, und dann ist es da auch wieder ein Energiethema. Dann wird der Stoffwechsel auch wieder umschalten. Er wird mehr einspeichern, die Triglyceride gehen hoch, es wird mehr Cholesterin produziert werden, LDL wird ansteigen. Mhm. Und das sind Dinge, die wir dann quasi sehen würden, wenn wir das eher im Querschnitt in der Bevölkerung beobachten. Und dementsprechend sehen wir noch so ein paar andere Dinge. Die Geschwindigkeit des Essens, die sich verändert. Ne? Wenn wir stellen uns das vor, ich habe hier eine große Gemüseauswahl beispielsweise, das muss gekaut und zerkleinert werden. Das wollen wir gerne. Das ist für den Verdauungsprozess sehr hilfreich. Ultrahochverarbeitete Lebensmittel neben Energiedichte und der Zusammensetzung hat natürlich häufig schon von der Konsistenz eine schnelle Verfügbarkeit. Drinks, also Softdrinks, logischerweise, das trinke ich ganz schnell. Und dann ist sehr viel Energie plötzlich da. Und dann besteht unter Umständen auch die Lust, noch mehr davon zu einem zu nehmen.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, weil da müssen wir einmal nochmal drauf gucken, weil das unterschätzen viele. Diese ultra hochverarbeiteten Lebensmittel verleiten einen natürlich dazu, deutlich mehr zu konsumieren, als ich mit natürlichen Lebensmitteln vielleicht konsumieren würde, weil der Prozess des Essens schneller geht, weil die Darreichungsform schon, sagen wir mal, vorproduziert ist. Ja, also wenn ich so einen Drink nehme oder eben so einen Softdrink, den gluckere ich einfach runter. Ich muss die Orange, die da vermeintlich drin zu sein scheint, nicht erst schälen, ausquetschen oder irgendwie kauen, sondern ich drehe einfach den Stöpsel auf und kipp mir einen halben Liter rein. Diese Falle, das müssen wir, glaube ich, nochmal erklären, dass das natürlich dazu führt, dass wir deutlich überbilanzieren in vielen Phasen unseres Lebens oder bei vielen Menschen und dass dadurch dieses Übergewicht wahrscheinlich auch ein Großteil darin begründet liegt, oder?
Es ist der Haupttreiber dafür. Mhm. Und auch auf deine Frage vom Eingang eben nochmal gedanklich, fällt es mir gerade nochmal ein, weil du sagtest so, ist die weniger Kalorien dann immer gleich gesünder. Natürlich gilt das so nicht, aber und es heißt auch nicht, dass wir uns immer in der Unterbilanzierung bewegen müssen, aber es ist in unserer Gesellschaft, in unserer Kaufstruktur, in der Verfügbarkeit von Lebensmitteln viel einfacher, sich überzubilanzieren. Es ist sehr simpel. Und dann ist es dieses Überbilanzieren, zu viel Energie, etwas, womit unser Stoffwechsel im Laufe der Evolution natürlich eher selten in Berührung kam. Phasenweise, vielleicht mal, aber eher haben unsere Zellen Strategien, mit Energiemangel gut umzugehen und sich dementsprechend daran anpassen zu können. Und wenn wir uns vorstellen, es ist dann nur der eine Softdrink pro Tag, ja, die eine Cola, Fanta, was es dann auch immer sein mag, die wir on top trinken. Und dann haben wir unter Umständen schon 200, 300 Kilokalorien mehr mit dabei. Und wir sind uns einig, das schmeckt vielleicht für den Moment ganz gut. Aber es hat ja 0,0 Impact auf Sättigungsgefühl. Aber die Energie ist da. Und die kommt in den Körper. Und der Körper fängt dann an, der Stoffwechsel insgesamt, Leber ist ganz vorne mit dabei, Bauchspeicheldrüse, das dementsprechend zu verarbeiten. Oh, super, hier kommt Energie. Brauchen wir nicht. Alles klar, wir wandeln es um und speichern es ein. Und das ist das Gemeine eigentlich, nicht nochmal die Zusammensetzung, die Ultrahochverarbeitung, dieses Reduktionistische, wo wir sagen, es ist dieser eine Emulgator oder es ist dieses eine ultrahochverarbeitete Lebensmittel, was ein Problem ist, das Mastfleisch für sich alleine beispielsweise, dann wird man wieder drauf schauen, was könnte es sein, weil das ist doch krebserregend. Nein, es ist die Kombination in der Ernährung und das Fehlen einer ausgewogenen Lebensmittelmatrix. Zellwände, Faserstrukturen, Stärkenetze, Eiweißstrukturen, eingeschlossene Fettquellen und Kohlenhydratquellen, die ich aus einer natürlichen Ernährung natürlich viel eher habe. So. Und von daher habe ich jetzt eine schnellere Verfügbarkeit und es wird sich auswirken auf den Verdauungstrakt. Viele beschäftigen sich damit nicht wirklich stark. Ich habe weniger Kauaufwand. Mir liegt das unter Umständen noch schwer im Magen oder Hunger kommt unter Umständen noch mal schneller mit hinzu. Und ganz schnell bin ich in dieser Spirale der Überbilanzierung und potenziellen fehlenden Substrate oder Substanzen, die ich aus der natürlichen Ernährung natürlich eher aufnehmen würde.
So, Matthias, unser Learning daraus. Was ist die optimale Ernährung für uns Menschen? Wie sollten wir uns ernähren? Kurz zusammengefasst mal in ein, zwei Sätzen. Also natürliche Lebensmittel?
Grundsätzlich auf jeden Fall. Je natürlicher, desto besser könnte man sagen. Aber Achtung, wenn wir es auf dieses Thema der Energiebilanz und Energiebilanz heißt im Umkehrschluss Auswirkungen auf unseren Stoffwechsel, damit übertreiben, ja, und ich sage, es ist ein natürliches Lebensmittel, davon kann ich doch ganz viel essen, ganz viele Nüsse, on top vielleicht mit dazu, dann würde ich auch in eine Überbilanzierung gehen. Mhm. Und das wäre dann natürlich auch nicht von Vorteil. Der andere Aspekt ist, ich verlasse diese ultrahochverarbeitete Lebensmittelfalle, die entsteht meines Erachtens, wenn so viel Energie zusammengepackt und diese schnelle Verfügbarkeit und das Zwischensnacken noch mit dazu nehme. Wenn das rausfällt, ist es für viele Menschen möglich, ohne auch nur eine Kalorie gezählt zu haben oder irgendwas abgewogen zu haben, die Körperzusammensetzung zu verändern und Gewicht zu reduzieren. Wenn das aber passiert, dann hängt es nicht damit zusammen, weil die Lebensmittel so toll sind, sondern weil die Energiebilanzierung niedriger sein muss. Es kann nicht anders sein.
Super. Matthias, aus diesem Selbstexperiment von Marc Haupt, welche Lehre können wir alle daraus mitnehmen für ein gesundes und dauerhaftes Abnehmen?
Naja, genau. Gar nicht mal unbedingt dauerhaft abnehmen, sondern im Idealfall einen Bereich haben, in dem man das, was wir als Risikofaktoren bezeichnen würden, also klassisch mit Blick auf Übergewicht, zu hohe Fettmengen, Körperzusammensetzung, die verändert ist, zu wenig Muskelmasse, das quasi zu verhindern. Es geht mir nicht um die Verteufelung von einzelnen Lebensmitteln an sich oder das Lobpreisen von anderen natürlichen Lebensmitteln. Und wenn man das isst, dann ist alles überhaupt gar kein Problem mehr. Aber, und das zeigt es für mich auch, es macht keinen Sinn, jetzt daraus nach dem Podcast heute mitzunehmen, alles klar, ich achte nur auf die Bilanzierung und die Zusammensetzung ist mir dann ansonsten völlig egal. Weil er hat schon in seinem 10-wöchigen Experiment es schon ergänzend zugenommen, sowohl Eiweißquellen als auch zumindest ein paar Mikronährstoffe mit abzudecken, um hier nicht irgendwie in Mangel zu geraten. Das ist nämlich auch ein Problem, was damit passieren kann. Müssen wir uns Sorgen machen über einzelne ultraverarbeitete Lebensmittel in der Ernährung? Nicht unbedingt, wenn wir es dann aber im Blick behalten. Und häufig ist es eben, weil es so convenient ist, dass ich das schnell mal zuführen kann, dass es ein zu viel werden könnte. Und Fakt ist einfach auch, dass wir nach der aktuellen Datenlage, was ultraverarbeitete Lebensmittel angeht, und wir uns genauer anschauen, was ist hier beobachtet, was haben wir wirklich an klinischen Studien dazu, dass der größte Teil Beobachtungsuntersuchungen sind. So, und Beobachtung heißt, ich gucke mir das mal an von außen und begleite das vielleicht über einen Moment und kann dann Korrelationen erkennen. So, dann wissen wir, eine Korrelation heißt, okay, da gibt's irgendeinen gemeinsamen Zusammenhang, aber wir wissen noch lange nicht, ob das kausal ist. Und das muss man an der Stelle auch sagen, dass die Kausalität, und kausal heißt, durch, das wäre so eine Formulierung, durch die ultrahochverarbeiteten Lebensmittel entstehen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Egal wie viel du davon isst, egal was quasi da drin ist, sondern das ist letztendlich das Problem. Das kann sich zum Beispiel auch auf einzelne Emulgatoren, Konservierungsstoffe oder ähnliches mitbeziehen. Da braucht es einfach noch mehr Forschung mit dabei. Ja, es gibt heutzutage verschiedene, ich hatte es eingangs, hatte ich es ja auch schon, so, oder im Vorgespräch bei uns hatte ich auch schon einen jüngeren Review-Artikel mit erwähnt, der von den Argumentationslinien relativ klar ist. Wenn ich diese vielen ultrahochverarbeiteten Lebensmittel habe, und das in unterschiedlichen Lebensphasen, also beispielsweise Mama, während das Baby noch im Bauch ist, oder Kinder, und die quasi diese Zusammensetzung mit haben. Welche Auswirkungen hat das beispielsweise auf die Gehirnentwicklung, auf das Belohnungssystem, auf kognitive Fähigkeiten, auf mentale Gesundheit, auf die Darm-Hirn-Achse? Und deren Argumentationslinien sind relativ klar und auch einleuchtend. Ja, eine hohe Energiedichte, leichte Essbarkeit, habe ich mehr Energieaufnahme. Dann wissen wir auch, dass die Zusammensetzung, die sowohl hohe Energiedichte, vielleicht auch der ein oder andere Inhaltsstoff, den ich in den Lebensmitteln finde, durchaus etwas in unserem Neurotransmitterhaushalt im Gehirn macht, Serotonin- und Dopaminausschüttung. Das heißt, unter Umständen wird das Belohnungssystem anders geprägt. Ja? Das Sättigungssignal wird verändert und im frühkindlichen Bereich wird es eben nochmal vermehrt mit geprägt, auch im Säuglingsalter logischerweise. So, und dann habe ich vielleicht sehr wenig Ballaststoffe schon in jungen Jahren und das wirkt sich auch auf Darm und Darm-Mikrobiom-Hirnachse mit aus. Das sind sehr logische Argumentationslinien. Es gibt wie so eine Art mechanistische Landkarte, die sich daraus ergibt. Trotzdem haben wir hier nicht den kausalen Zusammenhang. Es ist logischerweise so, dass wir es im Idealfall gestalten, dass wir in unterschiedlichen Lebensphasen und gerade wenn wir auf unsere Kinder schauen, zu versuchen, die Menge an ultrahochverarbeiteten Lebensmitteln, ist jetzt eher auch eine Empfehlung von meiner Seite, aber kennen viele, möglichst gering zu halten. Das muss man nicht zu extrem betrachten, aber wenn alles so auch an Süßigkeiten on top mit freigegeben wird, und das ständig und alles und immer verfügbar ist, dann wird es unter Umständen auch Auswirkungen auf die Gehirnentwicklung nehmen, auf das Belohnungssystem. Und dann entstehen plötzlich Symptome wie Impulsivität oder auch eine Hyperaktivität oder fehlende Aufmerksamkeit. Und dann wäre es in der Therapie eine Form der Intervention, die Sachen auch wieder rauszunehmen, um das quasi wieder umzuprogrammieren. Aber wir können heute nicht sagen, dass aufgrund der mechanistischen Datenlage ultrahochverarbeitete Lebensmittel ADHS produzieren oder demenzielle Erkrankungen produzieren oder die fetale Gehirnentwicklung dadurch final geschädigt wird. Es gibt Beobachtungen, es gibt logische Mechanismen, aber es ist nicht so final, wie das manchmal auch dargestellt wird.
Marc Haub und seine Twinkie-Schokoriegel-Diät, ein viel beachtetes Selbstexperiment, über das wir heute hier gesprochen haben bei den Health Nerds. Was nehmen wir mit? Also Körpergewicht und Gesundheit sind nicht dasselbe. Kalorien entscheiden zwar darüber, ob wir zu- oder abnehmen, wie gesund unser Körper dabei bleibt, entscheidet aber vor allem langfristig unsere Ernährung, unser Stoffwechsel und eben die biologischen Signale, die wir unserem Körper jeden Tag geben. Matthias, vielen Dank. Hat wieder großen Spaß gemacht. Du hast viel gelesen für diese Folge, dich intensiv damit beschäftigt. Das hat wieder großen Spaß gemacht und uns natürlich hier in einer guten halben Stunde viele Infos geliefert. Was hat euch an diesem Experiment am meisten überrascht? Oder habt ihr Fragen dazu? Schreibt sie uns gerne direkt in die Kommentare bei Spotify unter dieser Folge. Am kommenden Montag gibt's die nächste Episode hier bei den Health Nerds. Da haben wir wieder einen spannenden Deep Dive und schauen uns einen Stoff, einen Wirkmechanismus näher an. Bis dahin, Leute, bleibt neugierig. Lasst euch euren Schokoriegel schmecken. Wenn ihr mal wieder einen essen solltet, denkt an uns und an Marc Haupt. Und vor allem ernährt euch gesund und bleibt gesund.
Vielen Dank.
Health Nerds. Der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.